Morgen, Kinder, wird's was geben, habe ich gehört.
Nein, und heute.
Heute schon.
Oh, Knister, Knister, Knister.
Geschenke, Geschenke, Geschenke.
Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
Herzlich willkommen, liebe John Sinclair-Freunde, zum Dezember-Podcast, zur Dezember-Podcast-Ausgabe.
Weihnachtspodcast.
Weihnachtspodcast. Die letzte Podcast-Folge 2019. Und wir hatten vorhin schon Bescherung, oder, Dennis?
Wir haben eine ganze Menge Sachen hier bekommen, ne?
Ja.
Von Jörn Brohm von Geisterjäger.de, der hat uns hier einiges mitgebracht. Der war heute hier bei einer Aufnahme dabei, hat eine Gastrolle eingesprochen für John Sinclair 136. Der Vampir-Express, und er hat so vampirmäßig uns ein paar Sachen mitgebracht aus seinem Shop, die wir schon alle aus- und wieder eingepackt haben, um sie jetzt wieder auspacken zu können.
Ja, schauen wir doch mal rein, was wir da sagen.
Sebastian, sag doch mal.
Also erstmal haben wir eine hervorragende bedruckte John Sinclair Papiertüte, die hier so wunderbar knistert.
Ja.
Und da drin haben wir eine exklusive Miniaturfigur.
Ich mach die mal auf, komm, geh mal her.
Jörn, der macht ja so Figuren.
Vorsicht, da machst du das noch kaputt.
Nein, das passt schon. Siehst du, hier drin haben wir also eine Figur von, also ich hatte ja,
soll ich dir doch was abnehmen?
Nein, komm, du sollst, das ist meine Tasche. ich hatte Asmodina.
Ja, und ich habe Destero.
Destero.
Ja.
Wunderbar. Dann haben wir hier eine Tasse. Hilf mir doch mal, Dennis.
Ja, jetzt doch bald. Also, nee, kann ja wohl nicht wahr sein. Vor allem, das hast du vergessen zu sagen, das ist ja, sind ja total kleine Figuren. Und
ich habe gesagt Miniaturen.
Ja, sehr, sehr. Er hat ja normalerweise auch Miniaturfiguren, aber das sind ja noch kleinere.
Er hat normale Figuren.
Normale Figuren,
ja.
Normale Miniaturfiguren.
Und die Miniaturen sind halt streng limitiert und sind unter so einer wunderbaren Kunststoffglocke. Also sie sind wirklich nur ein paar wenige Zentimeter groß.
Weißt du was, bevor wir uns streiten, werden wir das gleich nochmal genau von Jörn selbst hören.
Stimmt. Aber zunächst genau
zur Tasse, die ich hier gerade auspacke.
Ja, aber du musst sie doch jetzt nicht ganz auspacken.
Doch. Sieht doch eh keine mehr.
Knistern, das ist Luftpolsterfolie. Ja. Eigentlich könnte es...
Oh, da hat er wieder Spaß. Ja, wunderbar.
So, und dann haben wir noch ein Stickerheft, ja, mit passenden Stickern dazu. Die kann man einkleben in dieses Heft. Super. Gehört eigentlich zu jedem guten Merchandise dazu, ein Sticker-Album.
Kennt man ja.
Hier sind die.
Sieht aus wie ein Brillenthema.
Hier sind die, da sind die Sammel, die Sticker drin.
Für das, so.
Für das Sticker-Album.
Wenn so. Ah. Ich jetzt da.
Nee, Entschuldigung, ich lass es zu.
Du kannst gerne tauschen.
Sebastian, wenn du doppelte das zu Hause hast, selbst auspacken. Wenn
du doppelte hast, kannst du mit mir tauschen.
Du möchtest dich das Erlebnis nicht entgehen lassen.
So, da stellen wir die Tüte mal zur Seite.
Was genau sich in dieser Tüte befindet und wer Jörn Brohm eigentlich ist, erfahrt ihr jetzt im Interview.
Genau.
Wir haben gerade die Aufnahme hinter uns gebracht mit Jörn. Hallo Jörn.
Hi, echt klasse bei euch.
Ja, du warst ja gerade Vampiropfer, ne?
Also vielen Dank, die Rolle war so klasse einfach. Erstmal aufdringlicher.
Jörn ist von John Sinclair erschossen worden. Dafür steht er noch ganz lebendig hier bei uns, ja.
Ja, war wirklich also klasse. Und
es war ja nicht nur ein normales Vampiropfer. Du hast schon noch ein paar Sätze auch vorher gehabt. Du bist in den Vampir-Express eingestiegen, ne? Wie war es insgesamt?
Also ich habe den vor mir gesehen, direkt am Bahnsteig. Und ich war hin und weg.
Müsstest du eigentlich mal modellieren, so ein Vampir-Express?
Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Andererseits vielleicht zur Miniserie, das könnte funktionieren. Zur Minifigurenserie.
Genau. Ja, worauf wir anspielen, ist natürlich, dass Jörn nicht nur hier gastweise einspricht, sondern er ist auch tatsächlich beruflich, zumindest nebenberuflich, Geisterjäger, nämlich geisterjäger.de. Sag uns doch mal, was dahinter steckt.
Also die Idee wurde geboren bei der Convention 2016, als ich mich gefragt habe, warum es eigentlich überhaupt kein Merchandise gibt von so einem genialen Produkt. Damals hatte ich Lübbe Audio nachgefragt, ob wir Merchandise produzieren dürfen für John Sinclair. Und dann ergab sich die ganze Sache einfach, dass wir tatsächlich die Merchandise-Lizenz von Lübbe erwerben konnten. Und hatten, wenn man so will, von null angefangen.
Null heißt dann, ihr habt als erstes, also ihr habt bestimmt Tassen und solche Geschichten, habt ihr alles da, aber ihr habt ja auch Figuren, wirklich echte, handgemachte Figuren.
Genau.
Habt ihr damit angefangen als erstes oder wie seid ihr gestartet?
Also die Idee war tatsächlich von mir, Figuren herzustellen, aber das ist ein sehr komplexes Thema und wir haben eigentlich gestartet mit 5 Produkten. Das waren Bleistifte, das war sogar ein USB-Stick, das waren dann angehend T-Shirts, Kappen und dann ist es immer mehr geworden und meine Mitarbeiter und Freunde, die Julia und der Florian, die mir da ja also mich da unterstützen in Heidelberg, wenn wir die Sachen produzieren, entwerfen und später auch verpacken und versenden einzeln und da hatten die mich mehr oder weniger von Beginn an für wahnsinnig erklärt, weil ich mich um nichts anderes mehr in den ersten in dem ersten Jahr eigentlich gekümmert hatte, als um John Sinclair in der Nacht und in der Badewanne und beim Autofahren und immer und produziert und alles reingeschoben, was nur geht. Und dann hat sich's halt aufgebaut und dann hatten wir innerhalb von vielleicht einem Jahr an die locker über 50 verschiedene Produkte. Mhm. Und dann hat sich's ergeben, dass ich dann Ende 2017 tatsächlich die erste Figur produzieren konnte. Und das war der erste John Sinclair, Retro 1.
Ja.
Da haben wir einen freien Modelleur, der Hauke Scheer. Und der Hauke hat alle Figuren bisher für uns modelliert im 3D. Da läuft es so, dass wir die alten Vorlagen nehmen, die schon gezeichnet worden sind, größtenteils zumindest, und auch die Beschreibung. Und dann eben diese Figuren entsprechend von ihm modellieren lassen und immer zwischenzeitlich natürlich von Lübbe Audio auch abnehmen lassen und dann die Teile eben entsprechend herstellen. Heißt, in der Vergangenheit hatten wir die Sachen herstellen lassen und das war ein ziemliches auch Logistikproblem, weil man nur so und so viel eigentlich 1000 nehmen darf und wenn es viel weniger sind, sind die Produktionskosten wahnsinnig viel höher, was da eben auch der Fall war. Und dann war es eigentlich nach ungefähr 8 Figuren in dieser Art der Produktion so, dass ich eigentlich kurz davor war zu sagen, eigentlich müssen wir es jetzt aufhören und die Figuren liegen mir am Herzen, die habe ich ja schon früher mit 11 Jahren angemalt und gesammelt und dann habe ich gesagt, vielleicht können wir es noch anders hinkriegen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich alle Figuren selbst produziere. Also die drucken wir.
Genau, du druckst die aus. Und,
wir drucken sie mit einem 3D-Drucker, aber teilweise habe ich auch eine sogenannte Schleudergussmaschine. Da gieße ich die entsprechend, dann werden die alle nachbearbeitet und alle von mir einzeln anbemalt. Und jetzt seit dem Distero, der im Oktober rausgekommen ist, mache ich jetzt, kommen ungefähr pro Jahr 4 Figuren raus, die alle in einer Auflage von maximal 50 Limitierten eben entsprechend produziert und für die Fans dann verkauft werden
können. Das heißt, um das nochmal zu wiederholen, das wird nicht maschinell angemalt, sondern du malst das wirklich jede Figur mit der Hand an.
Genau. Also da kriege ich dann auch immer einen riesen Ärger von, wenn es meine Eltern sind oder meine Freunde, engeren, die sagen, du spinnst, da kommst nachts um 10 heim vom Arbeiten und dann setze ich noch hin, aber das ist echt toll.
Das kann ja auch sehr entspannend sein, oder?
Genau, und dabei höre ich nämlich natürlich John Sinclair noch und nöcher, also da ist das und einfach...
Richtig einzugrooven.
Bin ich völlig drin, ja, das ist herrlich.
Also es ist ja tatsächlich ein richtiges Fanprodukt von einem Riesenfan für die Fans und nicht einfach nur ein lieblos hergestelltes, irgendwo im Fernost produziertes Produkt sozusagen.
Ja, vielen Dank, das stimmt. Also es wirklich kommt von Herzen. Und da ist es immer so, wenn ich die Sachen, das mache ich dann bei mir zu Hause, auch die ganzen Verpackungen und so. Natürlich letztendlich ist es dann so, dass die Sachen auf den Weg gebracht werden. Die Julia verschickt das ja alles, verpackt es alles, macht es sowieso ganz toll auch. Mhm. Und wir haben ja auch, wir sind bei Facebook, posten da ständig auch und bei Instagram. Und da kommen wirklich Sachen bei Instagram unter Mordliga-Figur, wo ich dann nachts manchmal noch Fotos mache von Sachen, die gerade jetzt mit einem Airbrush grundiert werden oder was auch immer. Mhm. Und das ist wirklich so. Also das ist ein absolutes Herzensprojekt und da freue ich mich, glaube ich, mehr, wenn ich die Dinger einpacke, ja, oder mindestens genauso, als die Fans, die es nachher auspacken. Ja.
Also eigentlich willst du sie gar nicht verschicken.
Ich habe ja auch von jeder Figur mindestens 2. Ja. Aber nee, das ist also eine tolle Sache und da bin ich natürlich dankbar. Und ich bin euch auch sehr dankbar, dass ich heute die Gelegenheit hatte. Und ich finde es wahnsinnig spannend, ja, bei euch. Und ich kann auch nur den Fans sagen, dass es, ja, dass es unglaublich ist, da mal dabei sein zu dürfen. Nicht, dass ihr jetzt überrannt werdet, der von anderen. Genau. Ich werde auch die Adresse nicht verraten, aber.
Ja, ist alles geheim hier. Nee, wir haben ja auch ein tolles Paket von dir bekommen, als du hergekommen bist. Wir haben ja unsere eigenen Figuren bekommen hier, muss man sagen. Das sind so ganz kleine sind das gewesen. Also das sind nicht, glaube ich, die richtigen Figuren, die verkauft werden, sondern das ist nochmal eine Limited Edition.
Genau, also Minis habe ich bisher nur verschenkt. Also und das würde ich auch weiterhin so machen. Die sind halt ungefähr nur 2 bis 3 Zentimeter groß. Und das ist natürlich dann manchmal sehr schwierig, da alle Details, wie jetzt Augenbrauen und dann die Pupille reinzumalen. Das geht dann jetzt nicht so beim Auge vielleicht. Aber die sind ja schon sehr fein dennoch. Und die sind auch mit dem 3D-Drucker eben geprintet und in diesem kleinen, in dieser kleinen Glaskuppel drin. Und ja, also die, glaube ich, zumindest aktuell kriegen auf jeden Fall nur die Besonderen der Besonderen.
Da fühlen wir uns ja geehrt. Also ich habe Destero bekommen und du?
Ich habe Asmodina bekommen und bei dem Destero von Dennis sind wirklich, der steht auf einem Podest, glaube ich, auf so einem kleinen Steinsockel oder sowas und drumherum wächst also Gras und dieses Gras ist ganz filigran da eingearbeitet. Das ist wirklich nur wenige Millimeter hoch, wirklich ganz fantastisch.
Ja, ich fand ja die Asmodina richtig cool. Also vielleicht
tauschen wir
Wenn Sebastian von dem Gras so begeistert ist, willst du dann nicht vielleicht, dann bekomme ich die Asmodina.
Ja. Ist ja bald Weihnachten und ihr habt ja auch den Sammelfigurenkatalog und da sind ja alle Figuren drin. Und wenn ihr eine möchtet, dann oder auch mehrere, kein Problem, dann mache ich mir wirklich gerne, setze ich mich da gerne dran. Ich habe auch den Endkampf in der größeren Glaskuppel und da kann man natürlich viel machen. Also wie gesagt, jederzeit gerne.
Okay, also wir, um das mal zusammenzufassen, auch nochmal, was den Katalog angeht. Erstmal die Adresse geisterjäger.de.
Da genau, findet man die Sachen, ne?
Genau. Geisterjäger mit AE. de.de und da findet man bestimmt alle Figuren, alles was ihr habt an Tassen, Kalendern und so weiter.
Genau.
Den also, kompletten Katalog.
Exakt. Wir haben auch ständig neue Sachen und natürlich auch alle Hörspiele. Wir haben die neue Sinclair, wir haben den Johnny Sinclair, wir haben ja jede...
Echt, Johnny habt ihr auch?
Ja, auf jeden Fall.
In dem Katalog da draußen?
In dem großen Katalog, den ich jetzt nicht dabei habe, aber genau, da sind die auf jeden Fall auch drin. Also der Johnny ist ja super, ne? Den mag ich auch unheimlich gern. Ja. Und also
wir auch.
Ja. Ja. Ja, und ich hoffe, dass ihr nachher noch ein paar CDs für die Fans unterschreibt. Die habe ich ja mitgebracht, da freuen die sich. Das ist super nett, vielen Dank. Und im Shop haben wir auch Neuigkeiten und bald werden wir noch eine Plattform einrichten. Da haben wir ja so kleine Werbevideos gemacht vom Sinclair und lief ja jetzt auch einer an Halloween. Aber das jetzt mal nur nebenbei gesagt, das ist wie so ein Blog noch, kommt noch rein. Aber was das Merchandise eben anbelangt, die T-Shirts, die Tassen, die Kappen, auch Taschen und die Figuren und die CDs, die Sonderauflagen der CDs und Buttons, Aufkleber, eigentlich gibt es fast nichts, was es nicht gibt.
Hm. Gibt es irgendwas, was am besten läuft?
Also eine Zeit lang lief extrem gut, die ist jetzt auch ausverkauft, die holen wir vielleicht mal wieder rein. Das ist eine Lampe, die hieß dann Der Sohn des Lichts.
Aha.
Genau, da war nämlich eine kleine Bleistiftleuchte noch dran und die haben wir und dann haben wir, also wir, jeder, der sich bei dem Newsletter bei uns im Shop anmeldet, der kriegt auch ein Feuerzeug reingelegt und da steht auch drauf, der Sohn des Lichts. Und dann haben wir noch ein anderes Feuerzeug, das ist ein Zippo, da steht drauf Höllenfeuer und also wir haben da viele solche Sachen, die da irgendwie aus den Hörspielen rausgenommen worden sind und dann auf den Produkten draufstehen. Das sind mal so die Sachen. Cool. Dann ist sehr gut auch die Exklusivbox gelaufen, die ist ausverkauft. Aber natürlich laufen die CDs hervorragend und so soll es ja auch sein.
Wenn ich jetzt eine Beretta kaufen möchte, gehe ich dann auch auf geisterjäger.de?
Tja, das könnte schwierig werden. Also vielleicht würde ich irgendwann mal den Einsatzkoffer, den ich 2016 mir original eingerichtet hatte, vielleicht mal draufstellen. Aber das könnte Probleme, glaube ich, geben. Es sei denn natürlich, die Beretta ist in Miniaturengröße. Dann gibt es mehr als genug.
Die kannst du ja vielleicht in 3D drucken.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber ein Kreuz habt ihr, oder?
Ja, wir haben sogar also mehrere Kreuze. Wir haben ein Kreuz-Schlüsselanhänger, ein Kreuz-Aufkleber und wir hatten die ganze Zeit das große Kreuz für die aus der Exklusivbox. Und jetzt hatten wir noch ein Kreuz, das wird an Weihnachten jeder sehen können, aber da verrate ich noch nicht, wo es dann auf drauf gesteckt wird.
Okay, und die funktionieren alle?
Also das Kreuz
mit Formel und so.
Ja, also
das werden wir hier im Studio demnächst mal ausprobieren. Ja.
Also du hast ja gesagt, dass ihr auch limitierte Figuren habt. Das ist ja bestimmt recht aufwendig, das alles, also ihr nummeriert die wahrscheinlich auch dann durch und verpackt die einzeln.
Genau.
Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, wie ihr das mit der Limitierung genau handhabt.
Ja, also beim Destero hatte ich es noch nicht gemacht. Es war die erste Figur, die ich dann selbst komplett alleine produziert habe. Die anderen sind von mir alle nachbemalt. Ja, somit steckt ja auch mein Handwerk drin. Aber die Eigensherstellung und jetzt seit dem Dunklen Bruder ist es tatsächlich so, dass jede einzelne der Figuren unten auf das Base draufgeschrieben bekommt, welche Figur, die erste, die zweite und und so weiter ist.
Der mit dunkle Datum. Bruder, da meinst du der dunkle Bruder des Eisernen Engels.
Ganz, ne? Genau, ja. Okay. Exakt. Der ist nämlich jetzt auch rausgekommen, gerade letzten Monat. Und jetzt kommt der Asmodus raus. Der hat leider eine kleine Verspätung, der geht in den Januar rein. Und aber jetzt kommen alle Figuren bis 2022 in einer limitierten Größe von 50 Stück raus. Und allerdings kommt tatsächlich zu Weihnachten noch eine Sonderfigur, die wird noch reingeschoben, aber da müssen wir noch mal gucken. Und da ist es eben auch so, vielen Dank, Sebastian, wie du es ja auch gerade gesagt hattest, die Figuren werden tatsächlich alle ganz einzeln eben grundiert, bemalt, lackiert, eingepackt, unten die Nummer drauf geschrieben und der Florian macht die kleinen Karten dafür, die Sammelkarten, dann die Aufkleber für den Sammelkatalog. Und somit ist das Ding nachher wirklich eine, also da hängen sehr viele Stunden drin, ja. Die sind natürlich
Handarbeit,
von Fans Handarbeit. Für Fans, ja. Aber ich mach's gerne, ja.
Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, wie ihr die Figuren aus diesem riesen Roman-Universum, aus diesem riesigen John Sinclair-Universum auswählt, die ihr dann produziert. Und wie ihr wohl die Vorlagen für das Aussehen dieser Figuren hernimmt.
Also da, das ist tatsächlich manchmal sehr schwierig, weil nicht für jede Figur gibt es eine Vorlage. Beispielsweise der dunkle Bruder vom Eisernen Engel, da gab es wirklich eigentlich nicht eine wirkliche Vorlage. Natürlich, wenn es der Zwillingsbruder ist, ist es ja klar.
So richtig, aber unterscheiden kann man die beiden ja nicht. Ne?
Also der dunkle Bruder hat einen abgeschlagenen Kopf in der Hand und ein Schwert. Das ist der Nachbau eigentlich vom Highlander-Schwert.
Kann man es erkennen, okay.
Nee, vom Highlander-Schwert. Also ist schon ein bisschen aggressiver als das vom guten Zwillingsbruder. Aber da ist es eben manchmal ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, dann nehmen wir die alten Vorlagen meistens und dann ist der Hauke Scheer, unser Modelleur ja, der die dann eben entsprechend auch nimmt. Manchmal machen wir es auch so, dass wir posten, das hatten wir jetzt gerade kürzlich gemacht bei der Lady X, dass wir nochmal die Fans gefragt haben, was hat die eigentlich für Waffen, ja? Und nachher sind wir auf die Uzi gekommen, aber viele haben dann auch erstmal MG gesagt. Klar, das ist ein weitläufiger Begriff, ja. Dann Heckler und Koch geguckt, dann ist es natürlich modern und das sind so Kleinigkeiten, ja. Und da sind wir natürlich dran, aber letztendlich entstehen sie so. Und vom Auswählen her, welchen Charakter wir jetzt halt nehmen, da hatten wir eine Liste gehabt, weil viele haben jetzt ja auch gefragt, wie ist es denn mit den Freunden vom John? Und tatsächlich haben wir jetzt auch den Zuko gemacht, der ist sehr abgefahren. Das ist aber auch ein extremer Act von der Produktion, allein die Peitsche ist also ein Extradruck und von, wenn man die druckt quasi, ist es manchmal auch so, dass da gibt es viele Fehldrucke, ja, weil die so fein ist und dann muss man die halt ranbauen und so und nachher auch die Verpackung, also das ist schon nicht ohne und die, deswegen ist die auch erst in anderthalb Jahren zu haben, weil die jetzt nach und nach entsteht, dann kommt der František Marek, der Fehler kommt nächstes Jahr und der ist echt klasse, der ist sehr aufwendig auch zu bemalen, habe ich schon im Urlaub mitgenommen und habe jetzt gerade mal erstmal 15 Modelle angemalt, aber da haben wir auch eine schöne alte Vorlage finden können aus dem Buch Freunde und Feinde von John. Natürlich auch unter geisterjäger.de gibt. Aber das ist ein ganz tolles altes Bild drin und das haben wir so als Vorlage genommen. Und die Bases werden auch immer aufwendiger. Beim Zuko zum Beispiel ist der gelbe Satan, liegt unten am Boden. Und da haben wir wirklich viele solche Dinger drin. Ja. Und es gibt noch viele Überraschungen, die kommen werden.
Cool.
Also danke euch.
Tja, dann können wir jetzt als letztes nur noch klären hier intern, wie denn der Spuk modelliert wird. Ne? Das klären wir aber nicht hier auf, das erklärt Jörn uns gleich, wenn das Mikro aus ist, glaube ich.
Okay.
Vielen Dank, Jörn.
Ich gerne. Ich danke
euch.
Für das
Interview und ja, schaut rein auf geisterjäger.de. Da gibt's was zu kaufen.
Handgemachte Sachen von Fans für Fans.
Ja, soweit also zum Fanshop. Ihr habt es mitbekommen, einfach mal reingucken. Echte John Sinclair-Fans, die wissen, wo sie ihr Kreuz bekommen. Bei geisterjäger.de.
Und zwar handgemacht.
Jo, was haben wir noch an Themen hier?
Wir wollten uns mal wieder ein bisschen um Rezensionen kümmern. Wir haben mal geschaut, was so zu den vergangenen Produktionen im Internet an Bemerkungen und Rezensionen aufgetaucht ist und wollen da mal ein bisschen reinschauen.
Dabei gehen wir so wüst durch die verschiedenen Serien, ne?
Ja, alles, was halt erschienen ist
seit dem letzten Podcast. Sinclair haben wir dabei, Sinclair Dead Zone haben wir dabei. Ja. Mal gucken, was du hast ein paar Rezis ausgegraben, was du so gefunden hast. Zeig doch mal her.
Ja, ich habe hier zuerst einen handlichen Einzeiler zu Sinclair Dead Zone Folge 4. Und der lautet, immer noch handwerklich die beste Produktion auf dem Markt.
Okay, das reicht. Mehr will ich nicht hören.
Leider viel Füller. Die Story kommt nur langsam voran.
Aha, das waren nur zwei Zeilen, oder?
Ja, also hier auf meinem Bildschirm hat es nur eine Zeile.
Na gut, okay.
Das sind zwei Sätze.
Ja. Ja, Sebastian, was sagst du dazu?
Handwerklich, ja, handwerklich die beste Produktion, damit bin ich raus. Für den Füller bist du ja.
Das ist ja mal wieder sehr schön, ne?
Ja. Nee, also handwerklich freut uns natürlich. Wir geben uns da ja auch echt viel Mühe, muss man sagen. Sehr viel Lebenszeit investieren wir da rein, dass das handwerklich so gut wird.
Was man uns auch ansieht.
Ja. Gezeichnet von Deadzone. Ja, zu den Füllern. Müsste man natürlich genauer wissen, was damit gemeint ist, um darauf eingehen zu können, aber...
Naja, ich kann mir schon zumindest denken, dass es darum geht, dass es eben viel Handlung in den Figuren hat, ne? Dass es darum geht, die Figuren vorzustellen, dass die Polizeiarbeit ausführlich betrachtet wird, dass die Entwicklung der Person jetzt weniger darin besteht, dass sie dem nächsten Dämon oder Geist über den Weg laufen, sondern erstmal ihre natürliche Umgebung herauszufinden, ne? Herauszuarbeiten, wo leben die eigentlich, wie arbeiten die, wie stehen sie in Beziehungen untereinander, und das braucht natürlich seine Zeit einfach, ne? Das ist ja eine Exposition, nennt man das, wie sie aber heutzutage in TV-Serien eigentlich gang und gäbe ist.
Ja, also das ist ja bei vielen, also es gibt ja durchaus viele Kritiken, die darauf abzielen, dass halt zu wenig passiert, vermeintlich zu wenig passiert. Und da liest man dann immer doch raus, dass die Erwartung eigentlich ist, dass es Schlag auf Schlag geht. Hinter jeder Ecke lauert ein Dämon, mehr oder weniger. Und das ist natürlich bei Deadzone ein bisschen anders gewichtet, als es auch vielleicht in der Edition 2000 ist.
Wir haben das ja auch schon bei dem bei den Kinopremieren gesagt und auch hier im Podcast eingangs, bevor die Serie gestartet ist, dass es genau darum geht, eben mit welchen Erwartungen man da rangeht. Ne? Wenn man jetzt einfach eine Edition 2000 und eine Deadzone-Folge nebeneinander stellt und dann eben guckt, wie lange dauert es jetzt, bis das Monster um die Ecke kommt, dann hat die Edition 2000 natürlich immer die Nase vorn, aber es war eben ja auch eine ganz andere Maßgabe bei Deadzone. Wir wollten ja grundsätzlich anders herangehen an die Serie und die mal ganz neu entwickeln, nicht nur im Sinne von Folge 1 wieder zu starten, sondern uns eben mehr mit den Figuren, mit den Charakteren zu beschäftigen und und vor allem auch eine horizontale, sich über mehrere Folgen erstreckende Handlung hat, die auch diese Zeit braucht, um sich zu entwickeln und die ja auch in ihrer Komplexität, die da ist, dann wiederum neue Aspekte hat, die interessant sind.
Also ich meine, es ist ja auch ganz klar, wir vertonen im Falle der Edition 2000 ein Romanheft mit 60 Seiten auf einer CD und erzählen da meist eine ganze Geschichte. Und im Fall von Deadzone haben wir ein 400-Seiten-Buch, was wir auf 6 CDs verteilen, und ist doch ganz klar, dass da das Erzähltempo anders ist und auch mal zwischenmenschlichen Beziehungen der Raum gewährt wird und dann halt auch entsprechend es mal ruhigere Passagen in so einer sechsteiligen Serie gibt. Aber ich finde trotzdem, dass wir wirklich genug Tempo drin haben und dass wir auch die unheimlichen Situationen haben. Wir haben natürlich bis jetzt noch keinen leibhaftigen Dämon gesehen. Das Böse ist bei uns in Deadzone ja auch etwas anders angelegt. Es ist halt lauernd und es ist momentan noch gesichtslos und man kann es sich noch nicht so richtig erklären. Aber es ist halt auch erst die allererste Geschichte. Da sollte man vielleicht ein bisschen Geduld auch haben. Ja, vielleicht kann man genau entgegengesetzt da mal eine Rezension bringen zur selben Folge, die das eben genau anders sieht. Deadzone kann einen packen. Dass ein Sinclair-Hörspiel auch ohne den namensgebenden blonden Inspektor gut funktionieren kann, beweist die Produktion. In den Augen der eingefleischten Fans der klassischen Reihe mag sie vielleicht nach wie vor Kontroversen auslösen, mich jedenfalls. Hat auch der vierte Teil von Sinclair Deadzone echt gepackt. Die Reihe ist einfach authentisch und das fängt bei den Sprechern an und hört bei dem großartigen Soundkonzept noch lange nicht auf. Dieses Sinclair-Hörspiel ist vielmehr ein rasanter und aufwendig inszenierter Cop-Thriller, der sich über die Grenzen des Echten, des Realen wagt und trotzdem über viel Authentizität verfügt. Die Cops fluchen, die Presse veröffentlicht pikante Details und der Grund für die Seuche ist noch lange nicht geklärt. Dabei wird man auch von Folge zu Folge mit den handelnden Hauptakteuren immer wärmer. Ich weiß nicht, ob ans Herz wachsen die richtigen Worte in Bezug auf Sadako Shaw sind, aber in Folge 4 ist es mittlerweile doch irgendwie so. Auch andere Personen bekommen neben Sadako zunehmend mehr Raum und ihre Rollen oder ihre Bedeutungen werden in dem komplexen Hörspiel immer deutlicher.
Eine Rezi übrigens von Traumwelt Hörspiel.
Ja, Traumwelt Hörspiel ist so eine Seite, finde ich, die vorbildlich ist, was Hörspielrezensionen angeht. Denn die dort veröffentlichten Rezensionen beschäftigen sich recht umfangreich mit den Folgen und es gibt zu allen Aspekten der Hörspiele eigentlich immer ein paar Zeilen, die ja zeigen, dass sich der Rezensent auch wirklich mit dem vorliegenden Produkt auseinandergesetzt hat. Das ist halt was anderes als so ein Dreizeiler zum Beispiel bei Amazon oder so.
Das stimmt, ja. Kann man natürlich nicht von jedem verlangen, dass er, wenn er irgendwo seine Meinung schreibt mit ein paar Sternen, dass man gleich den Umfang einer Rezension hat. Das ist ja klar, aber trotzdem.
Nur wenn Rezension drüber steht, bei Amazon kann man draufklicken, da steht, glaube ich, auf dem Button, verfassen Sie Ihre Rezension.
Ja, naja, gut, manchmal stehen da Rezensionen
drin. Und da stehen dann oft, also egal zu welchem Produkt, stehen dann solche Sachen wie mies, Punkt. Oder super, ja. Punkt.
Ja, super, kam ohne Knicke.
Genau.
Und pünktlich.
Schnell versandt.
Ja. Naja, gut. Also man sieht durchaus, dass es kontrovers diskutiert wird, was ja auch gut ist. Es muss ja auch nicht jedem gefallen. Und wir haben das ja auch schon mehrfach gesagt, dass es eben nicht darum geht, die alte Edition 2000 zu ersetzen oder auch nur annähernd irgendwie überflüssig zu machen, sondern es geht uns darum, einfach was komplett Neues zu entwickeln. Zwei Serien, die völlig unabhängig nebeneinander existieren können.
Ja, gut, soweit dazu. Was hast du noch da, Dennis?
Ich hätte hier auch noch was über die Edition 2000, nämlich die Folge 134, die lebende Legende, der erste Teil des Shimada-Zweiteilers, wo ja der Shimada-Zyklus so richtig losgeht. Und das ist eine Rezie, bei der zum Beispiel gesagt wird, meine Lieblingsstelle, Moment, wo ist sie denn? Aber wie man es auch betrachtet, mit dieser Herangehensweise haben Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach wieder einmal gezeigt, dass sie ihre Arbeit an den John-Sinclair-Produktionen ernst nehmen und viel Spaß dabei haben. Ja, möchtest du noch mehr wissen über die Rezi? Wir können noch mal ein bisschen auf Details eingehen. Vielleicht, es geht darum, das wird hier auch viel gesagt, dass es geht darum, dass ja diese Folge etwas anders ist, weil John Sinclair eher im Hintergrund steht und Jakub Jaljinkayas Geschichte aufgerollt wird. Und da ja viele japanische Begriffe fallen, hier finden wir dann sogar in der Rezension ein Zitat unseres Podcasts, wie wir ja beim letzten Mal gesagt haben, dass wir da eben uns von Gin Seto vieles haben erklären lassen, wie man die Aussprache handhabt. Dein Name ist falsch geschrieben. Ja, aber Hauptsache, das ist doch jetzt, Gin Seto ist doch erstmal wichtig.
Aber mein Name.
Ruhe, Sebastian. Und deswegen sind die japanischen Begriffe wenigstens richtig geschrieben. Das ist ja die Hauptsache, ne? Also, eine Folge 134 steht hier, ist ein gelungener Auftakt des neuen Zweiteilers. Und nun, da Jakobs Geschichte für John und Sugo geklärt ist, wird es im zweiten Teil wohl mit der Handlung in der Gegenwart weitergehen. Das stimmt. Aber es ist natürlich so, dass über den Zweiteiler hinaus, hatten wir ja auch schon angekündigt, diese Shimada-Handlung sich noch über weitere Teile hinziehen wird. Dass also der Shimada-Zyklus jetzt sehr im Vordergrund stehen wird in den nächsten circa 15 bis 20 Folgen bei der Edition 2000. Ja, das dazu. Ja, dann haben wir hier noch auf Hörspielsachen eine Rezension zu Dead Zone 2 gefunden. Liegt schon ein bisschen zurück, die VÖ der Folge, aber die Rezension ist neu. Und die nimmt ein bisschen Bezug auf das, was wir vorhin gesagt haben zu den Charakteren und zu der Frage, ob eigentlich viel Füller da drin ist oder ob man sich mit diesen Charakteren auch beschäftigen kann. Markus Stengelin schreibt da auf hörspielsachen.de, immer noch ist nicht klar, ob es sich bei der Explosion auf der Baltimore um einen Terroranschlag handelt. Auch in der Unterwelt herrscht Aufruhr, denn ein lange Zeit verschollener Gangsterboss meldet sich zurück. Sadako Shao und Sukugan ermitteln. Und nur wir Hörer wissen mittlerweile, dass sich auch übernatürliche Gestalten in diesem Thriller tummeln. Aber zunächst ist das Hörspiel damit beschäftigt, uns einige Hauptfiguren näher zu bringen. Bill Connolly ist in dieser alternativen Sinclair-Welt ein drogensüchtiger Sensationsreporter, der unter der Fuchtel seiner Frau Sheila steht und gern mit einem investigativen Videoblog groß rauskommen möchte. Sadako Shao ist eine taffe Ermittlerin, die sich zur Kompensation ihrer Komplexe junge Männer ins Bett holt. Und James Powell wirkt insgesamt ziemlich deprimiert ob der chaotischen Gesamtsituation. Wäre man der Serie nicht zugetan, könnte man ihn auch als schlaftablettig bezeichnen.
Soweit so Einführungsveranstaltung. Storymäßig geht es daher auch weniger voran, allerdings möchte ich besonders auf zwei sehr starke Szenen hinweisen. Da ist zum einen der gewaltsame Tod eines Drogenkuriers, den dieser im Drogenrausch in der Badewanne erleiden muss. Hier zeigt sich erneut die Meisterschaft und geradezu unverschämte Coolness von Erzähler Wolfgang Hensch, der die Sequenz quasi im Alleingang bestreitet, untermalt von einer Geräusch- und Effektkulisse, die man dem Anlass angemessen als fucking trippy bezeichnen kann und muss. Und dann ist da die letzte Szene, in der Sadako Shao ein drogensüchtiges Mädchen in deren Wohnung aufsucht, weil die sich von ihrem toten Freund bedroht fühlt. Auch hier ist das Zusammenspiel aus Schauspielkunst, bitte ein Schubkarren voller Hörspiel-Oscars für Stefanie Kellner.
Allerdings.
Geräuschen, Erzähler und Atmosphäre geradezu meisterhaft gelungen und sorgt sogar für einen finalen, markerschütternden Schreckmoment. Ja, da ist einiges aufgeführt, worüber man sprechen kann. Wir freuen uns natürlich über das Lob und in der Tat geben wir das an viele der Sprecher weiter. Das sehen wir nämlich genauso. Super Arbeit. Aber man sieht, dass eben doch Markus Stengelin hier sich sehr viel mit den Charakteren beschäftigt und mit ihren Verbindungen untereinander. Und insbesondere, dass auch der Hinweis kommt, zum Beispiel auf diese letzte Szene in Folge 2, wo Sadako Shao ja Deirdre Watkins besucht, die ja völlig high auf dem Sofa sitzt, Harmony High. Und dann vermutet das...
Was auch unfassbar gut gespielt ist, muss ich sagen.
Ja, genau. Ja, das ist diese Szene ist ein Beispiel, Toni Runke, wo eben die beiden Sprecherinnen super zusammenspielen und zusammen agieren, sodass eben diese ganze Szene in dem Haus total lebendig wird, wie man eben ins Wohnzimmer geht, dann die Treppe hoch, sich fragt, ist da irgendjemand, dann durchsucht sie das Bett und unter dem Bett und so guckt Schau nach, dann die Geschichte in der im Badezimmer, wo sie das Blut finden. Das ist halt wirklich bis ins Detail super gespielt und es ist einfach toll, wenn man dann auch dieses Feedback bekommt, dass es jemand anders auch so gesehen hat. Das freut uns.
Ja, gut, dann belassen wir es dabei. Wir haben uns überlegt, dass wir diese Rubrik Rezensionen zu besprechen jetzt vielleicht mal öfter oder sogar vielleicht regelmäßig in den Podcast mit aufnehmen. Und
das bedeutet, dass ihr uns natürlich auch was schreiben könnt dazu.
Genau. Schreibt einfach an die offizielle John Sinclair Adresse. Auf johnsinclair.de findet ihr die. Und dann erreicht uns das auch.
So, und damit kommen wir dann zu den Vorschauen auf die kommenden Folgen. Der letzte Programmpunkt in unserem Podcast heute. Viel Spaß dabei.
Am 20. Dezember 2019 erscheint John Sinclair, Folge 135. Ninja, Zombies und Shimada. Jakob Jajinkaya hatte uns seine Geschichte erzählt und wir entschlossen uns, ihm in die USA zu folgen, wo er die vergangenen Jahre in einem Amaterasu-Schrein in der Nähe von San Francisco verbracht hatte. Wir wussten, dass der Ninja-Dämon Shimada uns auf der Spur war und dann schlug er ausgerechnet in einem Moment zu, als keiner von uns damit gerechnet hatte. Als ich ins Zimmer zurückkehrte, fiel mir eine Aaskrähe auf, die auf dem Balkonsims vor dem Fenster saß und mich argwöhnisch musterte. Ich öffnete die Balkontür. Ein zweites Tier saß links auf dem Sims. Das Federkleid glänzte metallisch, während die kieselsteingroßen schwarzen Augen mich taxierten.
Na los, haut ab! Haut ab!
Eine dritte Krähe hockte über mir auf der Dachkante. Ich kam mir ein wenig paranoid vor und vielleicht auch ein bisschen übernächtigt. Aber lieber einmal zu viel das Kreuz gezogen, als einmal zu wenig. Die Vögel stoben davon, als sie den Talisman erblickten.
Da geht doch.
Das Silber in meiner Hand war nur handwarm. Kein Anzeichen einer Erwärmung, wie sie für die Nähe schwarzer Magie typisch gewesen wäre. Ich schloss die Balkontür hinter mir und räumte den Koffer vom Bett. Der Geruch war eben noch nicht da gewesen.
Guten Abend, Sinclair.
Samage.
Er saß an dem Tisch, auf dem ich meinen Einsatzkoffer abgelegt hatte, wie um mir zu demonstrieren, dass er sich nicht vor meinen Waffen fürchtete.
Überrascht?
Ich wollte gerade schon im Badezimmer nachsehen, ob ich vielleicht vergessen habe zu spülen.
So ähnlich geht es mir in der Nähe deines unerfreulichen Equipments hier. Du kannst dir also vorstellen, wie sehr ich mich darum gerissen habe, diesen Besuch zu unternehmen.
Aber Shimada hat dir keine andere Wahl gelassen.
Es ist nicht immer alles, wie es zu sein scheint.
Psse.
Hast du das im Laufe deines Geisterjägerlebens noch nicht gelernt?
Bist du deswegen so weit gereist, um Kalendersprüche zu rezitieren?
Die Krone der Ninja Es scheint tatsächlich, als ob Yaljinkaya mit der Aufgabe allein überfordert wäre. Vielleicht ist er aber auch nur störrisch.
Tja. Oder er hasst Shimada, weil der seine Eltern und jetzt auch noch seine Freundin umgebracht hat. Wäre auch eine Möglichkeit.
Wie auch immer. Ich habe hier etwas für dich.
Erst jetzt nahm ich im Halbdunkel den flachen schwarzen Lederkoffer wahr, den er unter den Tisch gestellt hatte. Er zog ihn hervor und ließ die Schlösser aufschnappen. Darin befand sich eine japanische Ahnentafel.
Woher hast du die?
Aus der Buchanan Street. Nicht weit von hier, im japanischen Viertel. Die Hausnummer kannst du morgen früh der Presse entnehmen.
Hm?
Es ist ein Angebot, Sinclair.
Was?
Jetzt musst du nur noch entscheiden, ob du es annimmst. Schade. Dann muss ich sie eben wieder mitnehmen.
Einen Moment. Du hast doch nicht etwa gedacht, dass du einfach so hier zur Tür rausspazierst.
Aber nicht doch. Ich nehme das Fenster.
Was? Ich kam nicht mehr dazu, das Kreuz gegen ihn einzusetzen. Dabei sich durch die geborstene Fensterscheibe eine schwarze Flut ins Innere des Zimmers ergoss. Aaskrähen. In einer Schwarmkurve stießen sie auf mich herab und prallten an dem Schutzfeld ab, das das Kreuz im selben Augenblick um mich herum aufgebaut hatte. Dutzende der schwarzen Leiber explodierten wie Popcorn, als sie mit der Aura in Berührung kamen, sodass die Welt um mich herum in einem Meer aus Federn und Krähenflut versank. Josip Semec nutzte die Gelegenheit, um das Zimmer mit dem Koffer und der Ahnentafel darin über den Balkon zu verlassen. Ich pflügte wie ein Rambock durch den Vogelschwarm, der sich, als ich das Fenster erreichte, von einer Sekunde zur anderen in Luft auflöste. Am 31. Januar 2020 erscheint John Sinclair Classics, Folge 38, Die Totenkopfgang. Die Bestien des Zirkus Lucifer waren vernichtet, aber ihr Anführer, der unheimliche Mandarin, war uns zusammen mit einigen seiner Totenkopf-Clowns entkommen. Kurz darauf machte in London eine Totenkopfgang von sich reden. Und ich erfuhr am eigenen Leib, dass noch eine weitere Gestalt das Chaos im Zirkus Lucifer überlebt hatte. Louis Latero, der Messerwerfer.
Okay, Jungs. Würdet ihr mir jetzt mal verraten,
ich hab gesagt, halt die Fresse, Arschloch! Weißt du was, du verlogener Drecksack? Ich reiß dir deine Augen einzeln raus!
Ich hab dir schon immer gesagt, Henry, Pete ist kein guter Umgang.
Jimmy, wir sind doch beide Geschäftsleute.
Klar.
Also, was war los vorhin?
Wann vorhin?
Der Boss fragt dich, ob du vielleicht keine Zeit gehabt hast, uns zu treffen.
Ich wusste nichts von einem Treffen.
Ricky Lord ist doch dein Mann, oder?
Ricky?
Fettsack Ricky, dein Strohmann für diesen beschissenen Laden hier.
Er hat uns angerufen und gesagt, dass du uns deine Ecken überlassen willst.
Was? Ricky ist tot. Wir haben ihn heute tot aus dem Wasser gefischt.
Bullshit.
Leck mich, du Penner.
Was hast du gesagt?
Warte, Pete.
Fuck you, Pete.
Nun, Jimmy, wenn dein Mann wirklich so ein gutes Alibi hat, dann frage ich mich, wer Pete heute Morgen angerufen hat.
Heute Morgen?
Genau.
Dann könnte er tatsächlich noch gelebt haben. Vielleicht hat ihn jemand gezwungen, euch anzu.
Bullshit.
Nein, Mr. Fleming. Genannt Killer Pete. Kein Bullshit.
Scheiße, was ist denn das für ein Vogel?
Die Waffe runter. Und zwar sofort. Sonst...
Die Salven aus den 5 Maschinenpistolen, die in die mit billiger Farbfolie beklebte Spiegelkonstruktion an der Decke jagten, überzeugten Killer Pete der Anweisung des maskierten Fremden Folge zu leisten. Er trug ein sonderbares, hautenges Kostüm, auf dessen Brustpartie deutlich sichtbar ein großes M leuchtete. Die 5 Totenkopfkiller an seiner Seite gehorchten ihm anscheinend aufs Wort.
Was ist denn mit dem los? Zu viel Larry Brand gelesen, oder was?
Mr. James Tyler.
Habe die Ehre.
Mr. Graff.
Ja, richtig.
Und der berüchtigte Killer Pete.
Fick dich, du Clown! Ich mach dich fertig!
Ich schätze handfeste Charaktere wie Sie. Sie werden meiner Organisation eine große Stütze sein.
Was soll das, Henry? Hast du den Kerl engagiert?
Nein.
Warum sagst du ihnen nicht, sie sollen die Masken abnehmen?
Das könnte ich, ja. Für meine Leute allerdings gilt das nicht, weil sie keine Masken tragen.
Okay, Meister. Ich weiß nicht, wer Sie sind,
aber... Man nennt mich den Mandarin.
Der Mandarin.
Schön.
Und ich werde Ihrer beider Geschäft übernehmen, Mr. Tyler, Mr. Graff. Sie werden mir zuarbeiten.
Was?
Und mir helfen, mein Ziel zu erreichen, falls Sie damit einverstanden sind.
Mit Verlaub, Mr. Mandarin. Aber ich werde unter niemandem arbeiten.
Was ist Ihr Ziel, Mr. Mandarin?
Die Beseitigung von John Sinclair. Der Teufel hat einen hohen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt.
Der Teufel?
Der Typ ist komplett durchgeknallt, Boss.
Nun, Mr. Tyler, Mr. Graff, wie lautet Ihre Antwort?
Wissen Sie was? Ich habe keine Ahnung, wer dieser John Sinclair ist. Also, wie gesagt, nein.
Gut, erledigt ihn.
Am 20. Dezember 2019 erscheint Sinclair, Dead Zone, Folge 5, Schuld.
Ich ging vor, zur Rückseite, wo das Fenster lag, das man benutzen musste, um den Alarm auszutricksen. Ein Bekannter von Costello, der eine Security-Firma betrieb, hatte die Anlage vor einem halben Jahr installiert. Und ich hatte live mit angehört, wie Hobart den Abschaltcode eingestellt hatte. Ein Typ wie er würde sich lieber eine neue Hütte bauen lassen, als sich eine Zahlenkombination zweimal auszudenken. Mit dem Schraubenzieher sprengte ich den Rahmen und stieß das Fenster auf. Die Alarmanlage hinter dem Vorhang begann zu blinken. Ich tippte die Kombination ein.
Perfekt. Darf ich bitten?
Sagen Sie nicht, Hobart hat einen Terrier.
Carlyle. Er ist 19, inkontinent und fast taub. Sie müssten Ihre Waffe schon direkt vor seiner Schnauze abfeuern, damit er was mitkriegt.
Ich würde sagen, was die Inkontinenz angeht, haben Sie recht.
Das Schlafzimmer lag oben. Ebenso wie die Kinderzimmer, die seit Hobarts Scheidung leer standen. Die Tür zum Schlafzimmer stand offen. Und es war nicht herauszuhören, wer lauter schnarchte. Der Hund, der wie ein Nacktmull am Fußende des Bettes auf einer zerfetzten, nach alter Pisse stinkenden Decke lag. Oder Hobart, der sich arsch oben in seine Bettdecke gerollt hatte. Sein linker Arm hing seitlich aus dem Bett. Am Gelenk schimmerte eine fette Breitling, die Costello ihm geschenkt hatte. Auf dem Nachttisch lag sein Handy. Ich wählte die Nummer.
Ja.
Jetzt haben Sie meine Nummer.
Verfluchte Scheiße.
Für den Fall, dass Sie Costello erzählen wollen, wer Sie heute Nacht besucht hat.
Wer sind Sie?
Detective Constable Sadako Shaw. Das ist mein Partner Detective Zuko Gan.
Guten Abend.
Ja.
Wir haben nur ein paar Fragen.
Was? Nur ein paar?
Sagen Sie einfach, was Sache ist und wir sind gleich wieder weg.
Sie sind doch das Mädchen, das aus Shepards Team zurück nach Newham gewechselt ist.
Yep.
Shepard wird nicht erfreut sein, wenn er von dieser Sache hier erfährt. Überhaupt nicht erfreut.
Wir interessieren uns für eines der Objekte, das Sie verwalten.
Ich verwalte viele Objekte. Aber falls Sie die Wohnungen im Bank Tower in Canary Wharf meinen, die gerade in die Verlosung gekommen sind, die dürften wohl kaum in Ihrer Preisklasse liegen. Nehmen Sie es nicht persönlich, Detective. Jahrzehntelange Erfahrung im Kreditgeschäft.
Wir dachten da eher an eine Wohnung, die sich zur Unterbringung von Drogensüchtigen eignet.
Aha.
Die Leute aus der Fabrikhalle in der Gibbons Road. Wohin hat Costello die umgesiedelt?
Genau.
Wie gesagt, ich verwalte die Objekte nur. Und natürlich enthalten unsere Mietverträge Standardklauseln, die den Gebrauch und gewerbsmäßigen Vertrieb von Drogen strikt untersagen. Meine Sekretärin, Miss Taylor, wird sie Ihnen Montag gern zeigen.
Oh, wie schade. Bis dahin dürfte es für Snoop Doggy Dogg hier leider zu spät Colin. Sein. Nicht so laut, sonst wacht er noch auf. Wird bestimmt kein Spaß für sein altes Herz.
Hören Sie, Costello bringt mich doch um, wenn ich Ihnen die Adresse gebe.
Wie gesagt, schicken Sie ihm meine Nummer.
Sie glauben, Sie wissen, wie der Hase läuft. Aber ich wette, er wird Ihnen Big Jellyfish auf den Hals setzen. Haben Sie den schon mal gesehen? Der wird Sie ohne mit der Wimper zu zucken.
Die Adresse. Ich frag nicht nochmal.
Sie fragt nicht nochmal.
Scheiße, Mann. Ist ja gut.
Also gut. Bitte.
Es ist die Wohnung von seiner Ex.
Was?
Seine alte von früher, die so drauf war und jetzt verschwunden ist.
Deirdre?
Genau.
Das ist doch Bullshit. In ihrem Haus könnten niemals...
Nicht ihr Haus. Da, wo sie früher gewohnt hat. Land Point Tower. Die obersten Etagen.
So, und damit sind wir wieder ganz am Ende dieser Podcast-Folge. Und da bleibt uns dann auch nicht mehr viel übrig. Es ist ja Jahresausklang, letzte Folge im Jahr und so weiter.
Wir wünschen euch natürlich
das heißt,
schöne
dieses,
Feiertage, würde ich mal sagen.
Die Feiertage stehen wieder vor der Tür. Alle verabschieden sich ja wieder. Und ja.
Was auch ziemlich gut ist. Gönnt euch mal ein bisschen Ruhe. Wir gönnen uns auch ein bisschen Ruhe. Erholen uns ein bisschen.
Das heißt, außer Sebastian.
Ich wollte gerade sagen.
Also, ja, der muss natürlich noch Dead Zone machen. Aber meine Güte, ne? Wer am Anfang zu wenig tut, muss dann eben mal reinhauen hinterher.
Schenkt euch bitte reichhaltig John Sinclair Folgen, Hörspielfolgen unterm Weihnachtsbaum, stapelweise am besten.
Ja.
Wir produzieren in der Zeit, wo ihr die weghört, einfach wieder die neuen Folgen und dann passt das schon irgendwie. Also frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, einen guten Rutsch und wir hören uns dann wieder am, jetzt muss ich wieder meinen kleinen Taschencomputer rausholen, dauert halt einen Moment, ist halt langsam. So, die nächste Podcast-Folge dann am 14. Februar.
Gehabt euch wohl
und einen guten Rutsch.
Schöne Grüße.
Bis dann.